各位都好吧，我们都很想念你们，有空请到这儿来玩。
Hello from the children of planet Earth.
Herzliche Grüße an alle.
Herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge vom Projekt Wandschauer. Hier ist wieder der Christopher, also ich, hallo. Und ja, wie in der Nullnummer schon angekündigt, werden wir jetzt das erste Kapitel durchsprechen. Das erste Kapitel heißt Zeiten der Raserei und wir haben hier auch eine kleine Zeitangabe, China 1967. Und ganz kurz zum Inhalt, wir lernen in diesem Kapitel, es ist eine historische Begebenheit, wir erfahren von dem Sturm der Roten Vereinigung oder der Roten Garden auf das Hauptquartier der Kompanie des 28. April und erleben dort eine recht brutale Szene direkt zum Anfang, wo ein junges Mädchen von dem Hauptquartier runtergeschossen wird und dann ziemlich grausam ja, ihre Leiche misshandelt wird von den Rotgardisten. Ein sehr schöner Satz gleich am Anfang des Buches, der einerseits die Szene oder die aktuelle Lage dort beschreibt, aber gleichzeitig auch so ein bisschen die Besonderheiten dieser Welt deutlich macht. Ich lese einfach mal das Zitat ganz kurz vor. Solche grässlichen Hotspots sammeln überall in Peking. Wie unzählige parallel geschaltete CPUs, deren gesammelter Output die Kulturrevolution bildete. Finde ich einen sehr spannenden Vergleich, dass man hier quasi die Raserei und die Brutalität der Kulturrevolution in China oder die frühe Kulturrevolution in China, wir sind ja erst 1967, mit einer CPU gleichsetzt, die 1967 ja noch gar nicht so weit verbreitet waren, also generell Computer. Und ich finde das einen schönen Vergleich, weil menschliche Computer werden im Verlauf dieses Buches noch eine sehr große Rolle spielen. Also das ist vielleicht hier ein kleiner Vorgriff. Und dann gehen wir gleich weiter in diesem ersten Kapitel und kommen zu einer sogenannten Kampf- und Kritiksitzung in der Universität von Peking. Und dort treffen wir quasi den Protagonisten dieses Kapitels, also nicht dieses Buches, aber dieses Kapitels, den treffen wir dort. Das ist nämlich der Physikprofessor Ye Zhetai, der halt von den Kulturrevolutionären oder besser gesagt den Rotgardisten hier angeklagt wird, wegen seinen reaktionären Haltungen oder auch wegen der Lehre von reaktionären Theorien. Also er wird hier zum Beispiel angeklagt, dass er die Relativitätstheorie von Albert Einstein in seinem Physikunterricht an der Uni vorgestellt und benutzt hat. Und das sei ja eine reaktionäre Theorie, weil es ein statisches Universum annimmt und gegen die konstante Bewegung der Welt oder des Universums aufgrund der marxistischen Theorie widerspreche. Was auch noch ganz spannend ist in diesem Kapitel, die Anklägerin von Ye Zhetai ist tatsächlich seine eigene Frau, nämlich Shao Lin, die auch Physikprofessorin an der Uni war. Und Ye Zhetai, wir haben hier einen kleinen inneren Monolog von Ye Zhetai, wo er so ein bisschen darüber reflektiert, dass Shao Lin schon immer sehr klug war und schon früh erkannt hatte, woher der Wind weht, also der politische Wind, und es ihn auch nicht sehr groß verwundert, dass sie jetzt sich hier auf die Seiten der Rotgardisten geschlagen hat und dass sie immer versucht, quasi in die richtige Kerbe zu schlagen, um halt politisch aufsteigen zu können. Was für sie ein bisschen schwerer ist, weil sie halt von einer sehr reichen und sehr ja, althergebrachten chinesischen Familie kommt und das zu Zeiten der Kulturrevolution eher von Nachteil war. Und dass er auch sich an eine Geschichte erinnert, wo der Vater von Shao Lin mal auf Albert Einstein getroffen ist und anscheinend das ihn in die Physiklaufbahn geschickt hat und dann auch seine Tochter in die Physiklaufbahn. Und es wird hier auch erklärt, dass diese Geschichte gar nicht so passiert ist. Also dass zwar der Vater von Shao Lin Albert Einstein ganz kurz getroffen hat, aber aber kein tiefgehendes Gespräch mit ihm geführt hat. Also es geht hier so ein bisschen um den Wunsch, zur Elite zu gehören und was man dafür alles tut. Ja, Ye Zhetai wird dann tatsächlich von sehr jungen Rotgardistinnen zu Tode geprügelt. Das wird auch sehr deutlich in diesem Kapitel beschrieben. Und ja, er ist dann tot und wir der Protagonist dieses Kapitels ist dann auch im weiteren Verlauf des Buches kommt er nicht mehr vor. Und wir erfahren, dass es eigentlich gar nicht um ihn geht im weiteren Verlauf des Buches, sondern um seine Tochter, nämlich Ye Wen-jer, die in der Masse steht und halt mit ansehen muss, wie ihr Vater ermordet wird von den Roten Garden. Und wie tatsächlich auch ihre Mutter, Shaolin, dafür verantwortlich ist, dass er hingerichtet wird. Und wir verfolgen dann Ye Wen-jer weiter und sie ist auf der Suche nach einer befreundeten Professorin oder einer Freundin ihres Vaters, nämlich Ruan Wen, die sie dann in ihrer Wohnung trifft und leider auch sehen muss, dass sie Suizid begangen hat mit Schlaftabletten. Und ja, das ist auch das Ende dieses Kapitels, sehr dramatisch, sehr traurig. Wir erfahren oder wir befinden uns hier mitten in den radikalsten Phasen der chinesischen Kulturrevolution. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich habe mich davor noch nicht so viel mit der chinesischen Kulturrevolution beschäftigt. Mir war das ein Begriff, also klar, Mao Zedong, klar, Begriff chinesischer, kommunistischer Revolutionär. Das ist ja auch jetzt der historische Weg, auf dem sich China aktuell noch befindet. Also die Volksrepublik China wurde ja von Mao gegründet und auch die Kulturrevolution ist ja noch ein wichtiger Teil der aktuellen chinesischen Geschichte. Und ich habe mich jetzt mal so ein bisschen eingelesen und habe hier auch ein paar Notizen dazu, die ich jetzt mal aufrufen werde. Und mal ganz grob gesagt, also die Kulturrevolution ging von 1966 bis 1976 offiziell. Sie wurde zwar von Mao ein paar Jahre früher beendet, aber so quasi bis dann tatsächlich die letzten Phasen der Kulturrevolution abgeschlossen waren, ging dann bis 76, was auch so mehr oder weniger mit dem Tod von Mao zusammenfällt. Und das war tatsächlich nicht der Anfang sozusagen der kompletten sozialistisch-kommunistischen Revolution in China, das war schon ein bisschen vorher, aber es war dann nochmal eine Phase von sehr radikalen Umstürzen und wurde dadurch ausgelöst, also es gab davor von 1958 bis 1963 den sogenannten großen Sprung nach vorne, was ein Fünfjahresplan war, womit die Wirtschaft und die Landwirtschaft vor allen Dingen und einfach die generelle Produktivität von China so weit gesteigert wurde, dass sie mit den anderen Ländern in der Welt mithalten kann. Also China von einem Agrarstaat in eine Weltmacht verwandeln. Das war so die Idee von Mao, ganz kurz verkürzt. Und das war weniger erfolgreich und hatte auch Maos Stellung innerhalb des Politbüros und des ZKs geschwächt. Und ja, Mao sah sich einfach vor dem Problem, dass seine eigene Stellung innerhalb des politischen Systems immer weiter schwand und schwächer wurde. Und er deshalb 1966 die Kulturrevolution ausgerufen hat. Das beginnt zum Beispiel damit, dass er am 16. Juli 1966, wo er, glaube ich, schon 70 Jahre alt war, den Yangtze-Fluss in China durchschwommen ist, ganz alleine, also in Begleitung der Presse natürlich, um so quasi seine Viralität und seine einfach Leistungsfähigkeit als Führer Chinas nochmal unter Beweis zu stellen. Er sprach dann davon auch, dass einfach die aktuelle kommunistische Führung von kapitalistischen Strömungen und bourgeoisen Strömungen unterwandert wurde. Das ist so ein bisschen, das hat mich so erinnert, also ich kenne mich zwar nicht so gut mit China aus und der chinesischen Geschichte, aber ich habe dafür sehr viel in der Uni mich mit der einfach sowjetischen Geschichte beschäftigt und mich hat das Ganze so ein bisschen an tatsächlich Gorbatschow erinnert, der auch viel davon sprach, dass halt die Bürokratie überhand genommen hat im System halt dann in den 80er Jahren und er sprach dann auch von einer sogenannten Entartung der Kader, was schon unter Leo Trotzki ein Begriff war, der von Leo Trotzki geprägt wurde. Einfach, dass quasi die Kader dieses kommunistischen Regimes so weit entartet waren, dass es sich so weit entfernt hatte vom ursprünglichen Idee des Systems, dass man es gar nicht wiedererkennen konnte. Und Mao hat hier also offiziell ähnliche Thesen vertreten und es ging hier einfach um eine Art Säuberung und quasi ein Relaunch, würde man heute sagen, der Volksrepublik China. Und das wurde dann auch von der Jugend in China sehr gut aufgenommen. Also gerade die Jugend in China nahm sehr rege an dieser Kulturrevolution teil und aus diesen Jugendlichen und Studenten und StudentInnen bildete sich dann die Roten Garden, was dann so eine Art jugendliche Volksmiliz war und teilweise auch in Konflikt mit der Befreiungsvolksarmee oder also im Englischen nennt man sie People Liberation Army. Ich glaube, ich würde sie im Deutschen einfach Volksarmee oder die Volksbefreiungsarmee klingt ein bisschen schwierig. Vielleicht kann da jemand mir kurz sagen in den Kommentaren, wie der richtige Name ist. Also die People Liberation Army stand, also was quasi das tatsächliche Militär der Volksrepublik China war, stand in Konflikt mit den Roten Garden teilweise. Es gab dann tatsächlich auch den Wuhan-Vorfall. Wuhan kennt man ja aktuell als ersten Hotspot des Coronaviruses, aber in der chinesischen Geschichte war Wuhan schon früher ein wichtiger historischer Ort, denn im Wuhan-Vorfall hat ein General der People Liberation Army Demonstrationen von Anti-Establishment-Demonstranten unterdrückt oder niedergeschlagen und diese Demonstranten wurden von Mao unterstützt, also er hat sich hier quasi gegen den eigenen Führer widersetzt und quasi dessen Wünsche missachtet. Und Mao flog dann tatsächlich nach Wuhan und hat dann halt einfach diesen General eingekeschert und der wurde dann verurteilt in Peking. Und das zeigt aber so ein bisschen, dass das quasi diese Kulturrevolution war weniger, wo es dann um tatsächlich kapitalistische Kräfte ging, sondern wo verschiedene Strömungen innerhalb des kommunistischen Systems versucht haben, quasi ihre eigene Machtposition zu stärken. Und vor allem ging es darum, dass Mao seine Machtposition stärken wollte. Und die Kulturrevolution war in der chinesischen Geschichte ein extrem großes Ereignis. Also man kann davon ausgehen, dass dieses Ereignis alle Chinesen in irgendeiner Weise betroffen hat. Und China ist ein wahnsinnig großes Land und es gibt wahnsinnig viele Chinesen und auch schon zu der Zeit wahnsinnig viele Chinesen. Und dass ein Ereignis quasi alle Chinesen auf einmal betrifft, zeigt einfach, was das für eine Tragweite hatte. Und es gibt auch gar keine genauen Todeszahlen zum Beispiel. Also es gibt da Schätzungen von die sich zwischen 10.000 und 10 Millionen bis 20 Millionen Tote bewegen. Aber es war eine sehr brutale Revolution, die zum Ziel hatte, die vier Alten auszurotten, zu zerstören. Und dieser Begriff, die vier Alten, das ist quasi so ein Sonderbegriff der Kulturrevolution. Und da ging es um quasi vier Aspekte, die bekämpft werden sollten, nämlich alte Bräuche, alte Kulturen, alte Gewohnheiten und alte Ideen. Also es wurde quasi gegen all das Alte gegangen und China hat ja eine wahnsinnig lange Geschichte und Tradition und gegen diese wahnsinnig lange Geschichte und Tradition wurde sich hier tatsächlich aufgelehnt. Also die traditionellen bildungspädagogischen Formen wurden entweder missachtet oder tatsächlich bekämpft. Buddhistische Tempel wurden zerstört. Es wurde auch sehr viel gegen Wissenschaftler vorgegangen und das ist ja auch das, was wir hier in diesem Kapitel erleben. Ye Zhetai vertritt ja in Augen der Roten Garden quasi dieses alte System und dazu noch reaktionäre westliche wissenschaftliche Theorien. Was ich auch ganz spannend finde im Buch, es wird ja beschrieben, dass Shaolin, um quasi diese Theorien trotzdem noch im Unterricht vertreten zu können, sie einfach umbenannt hat. Genau, also sie hat zum Beispiel das Ohmsche Gesetz in das Gesetz des elektrischen Widerstands umbenannt oder die Maxwell-Gleichung in die Gleichung des Elektromagnetismus. Also hat quasi die westlichen antikommunistischen, antirevolutionären Wissenschaftler aus diesen Gleichungen rausgenommen und sie einfach neutral umbenannt. Und das sind quasi so diese Strömungen, die sich dort halt wiederfinden. Die Intellektuellen wurden auch von der Kulturrevolution die stinkenden alten Neuen benannt und das kommt tatsächlich aus dem 14. Jahrhundert, aus der Yuan-Dynastie, wo damals die mongolischen Herrscher quasi die chinesische Bevölkerung in 10 Kasten unterteilt haben. Es waren ganz oben waren die Bürokraten und es geht jetzt immer quasi vom Ansehen weiter runter. Also wir haben Bürokraten, dann kommen Offizielle, dann buddhistische Mönche, taoistische Priester, Ärzte, Arbeiter, Jäger, Prostituierte und dann kommen quasi die 9. Kaste, konfuzianische Intellektuelle und die 10. sind dann die Bettler. Also die Intellektuellen waren im 14. Jahrhundert quasi nur eine Stufe über den Bettlern im Kastensystem. Und dieses quasi diese neunte Kaste quasi als sehr, was sehr Verwerfliches und gleichzeitig dann Intellektuelles, wurde dann während der Kulturrevolution wieder aufgenommen und man hat hier quasi neun, also wieder, hier findet sich wieder die neun quasi Menschengruppen gefunden, die es zu bekämpfen gilt. Also es waren zum einen Landeigentümer, reiche Bauern, Antirevolutionäre, schlechte Einflüssler, schlechte Leute, die einen schlechten Einfluss haben, generell Rechtsradikale, Verräter, Spione, kapitalistische Hoarder im Englischen steht da, also Leute, die halt die einfach Reichtum aufhäufen, und dann auch wieder Intellektuelle. Also hier haben wir wieder auch quasi diese neuen als Zeichen von verwerflichen Intellektuellen, die sich quasi gegen die Revolution des Volkes stellen. Und auch ein Begriff, den wir hier in diesem Kapitel wiederfinden, sind die Kuhdämonen und Schlangengeister. Und das ist auch ein sehr wichtiger Begriff der Kulturrevolution. Die Ursprünge kommen tatsächlich aus dem 9. Jahrhundert nach Christus, aus der Tang-Dynastie. Und da gab es einen Dichter, Du Mu, der ein Vorwort zu einem Gedichtband von einem anderen Dichter, nämlich Li He, geschrieben hat. Li He ist aus dem Ende des 8. Jahrhunderts. Und Du Mu beschreibt einfach damit quasi die fantastischen Elemente in der Dichtung von Li He. Also schreibt quasi in diesem Vorwort, dass quasi in den Gedichten von Li He ganz viele Kuhdämonen und Schlangengeister vorkommen. Also so ein bisschen so auch zeigt, okay, das ist so gut und das finde ich so gut, weil da so viele fantastische Elemente drin vorkommen. Und Mao war dann großer Fan oder auch großer Bewunderer von den Gedichten von Li He und übernahm halt diesen Begriff aus diesem Gedichtband, den er wahrscheinlich gelesen hatte und auch das Vorwort gelesen hatte, und übernahm halt diesen Begriff von den Kuhdämonen und Schlangengeistern und verwendete ihn ganz oft als Bezeichnung von den Feinden der Revolution allgemein. Und am 1. Juni 1966 übernimmt dann Chen Boda, der offizielle Führer, also quasi so der Kulturrevolution ist, also wahrscheinlich jemand, der dann quasi als offizieller Anführer dieser quasi speziellen Untergruppe der Kulturrevolution auftritt, der übernimmt dann die Zeitung People's Daily, ist ja eine sehr bekannte Zeitung in China, die gibt es ja heute auch noch und ist heute auch noch das, sag ich mal, offizielle Sprachorgan der chinesischen politischen Leitlinie. Und veröffentlicht am 1. Juni 1966, also mehr oder weniger zum Beginn der Kulturrevolution. Wir haben hier 1. Juni, 16. Juli schwimmt Mao durch den Yangtze. Also wir sind hier ganz am Anfang der Kulturrevolution, veröffentlicht hier ein Editorial in The People's Daily, betitelt ist mit, man muss die Kuhdämonen und Schlangengeister wegwischen oder wegschaffen. Und dadurch wird halt diese Begriffspaarung quasi zum Markenzeichen der antirevolutionären Elemente in der chinesischen Bevölkerung. Und wir finden das ja in diesem Kapitel wieder, dass in der Anklage von Ye Zhetai auch davon gesprochen wird, dass er Teil dieser Kuhdämonen und Schlangengeister ist. Und ja, wir haben hier in diesem ersten Kapitel ein sehr eindrückliches, aber auch wirklich sehr brutales Bild der Kulturrevolution, was tatsächlich auch, ja, so der Ursprung der ganzen Geschichte sein soll. Also wie gesagt, ich habe ja schon in der Nullnummer gesagt, ich möchte nicht zu viel vorgreifen, um auch Leute abholen zu können, die vielleicht jetzt einfach pro Kapitel einfach das Buch mitlesen. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass diese traumatischen Ereignisse, die Ye Wenjie hier sieht, dass das wirklich prägend ist und dass quasi der Anlass, so der Ursprung ihrer ganzen Motivation für das kommende Buch sein wird. Was ich auch sehr spannend finde, was ich aber noch gar nicht so erklären möchte, aber nur damit ihr quasi das Zitat so ein bisschen im Hinterkopf behaltet. Es geht hier wieder um die reaktionären Theorien. Und Ye Zhetai angeklagt, dass er auch zum Beispiel die Theorie des Urknalls in seinem Unterricht gelehrt hat. Da wird dann quasi diskutiert, warum er diese Theorie denn vertritt. Und ich beginne einfach mal mit diesem Zitat. Da meldete sich plötzlich das Klügste der vier Mädchen zu Wort. Und die Zeit soll erst mit der Singularität begonnen haben. Was war denn davor? Nichts, absolut nichts. Ye Zhetai beantwortete seine Frage, wie er jede Frage eines jungen Menschen beantwortet hätte. Und man muss dazu bedenken, es geht hier quasi um Leben und Tod, und er beantwortet das einfach, als wäre er in einer Physikvorlesung. Er wandte sich dem Mädchen zu und schaute es freundlich an. Wegen des riesigen Eisenhuts und seiner schweren Verletzung fiel ihm diese Bewegung sehr schwer. Also hier, Jitai, man muss sich das so vorstellen, ich denke mal, ihr habt alles Kapitel gelesen, aber nur damit wir hier quasi auch ein Bild vor Augen haben, der hatte so eine Art Schandkleid an, also einen riesigen, schweren Eisenhut auf dem Kopf und ein Schild, was aus einer alten Ofentür gemacht wurde, um den Hals, was ihn quasi als Büßer darstellen sollte. Das ist so ein bisschen parallel zu diesen Schandkleidern von Ketzerverbrennungen, was man in Europa aus so Hexenverbrennungen oder auch früher aus der spanischen Inquisition kennt. Also dieses Thema Schandkleid ist nicht jetzt eigen für die Kulturrevolution, aber ich glaube, so, da kann man die Parallelen ziehen. Als antwortet wieder das Mädchen: Wie? Nichts? Du Reaktionär, du ausgemachter Reaktionär, brüllte das Mädchen in panischer Angst. Hilfesuchend drehte es sich zu Shaolin um, die es nur zu gerne unterstützte. Diese Theorie lässt Raum für die Existenz Gottes. Shaolin nickte dem Mädchen zu. Genau, weil marxistische Theorie kennt man ja, Opium fürs Volk, alle Religionen, alle Götter, alle Gottheiten, generell die Existenz Gottes muss quasi ausgetrieben werden, und das ist natürlich nur etwas, um das Volk gefügig zu machen, und ja, die Existenz Gottes hat im physikalischen Unterricht keinen Raum, und wenn die Urknalltheorie die quasi zulässt, dass es irgendwas gab, was vor der Zeit war, dann ist es kontrarevolutionär. Jejitai antwortet auch darauf: Ich sage, ich weiß es nicht. Wenn mit Gott etwas gemeint ist, was außerhalb unseres Kosmos liegt und unser Bewusstsein übersteigt, weiß ich nicht, ob es existiert oder nicht. Die Wissenschaft kann weder beweisen noch widerlegen, dass es so etwas gibt. Und das ist tatsächlich, ohne dafür zu viel, ohne irgendwie viel verraten zu wollen, das ist tatsächlich ein Vorgriff auf das Ende des dritten Buches, also das Ende dieser ganzen Geschichte. Also wir haben hier quasi so eine Art Zirkelschluss, wo es um die Frage geht, was war vor dem Urknall im Universum? Und das finde ich ganz spannend, weil erstens war dieses ganze Kapitel ursprünglich nicht am Anfang des Buches. Das wurde erst später veröffentlicht, quasi im weiteren Verlauf der Geschichte, wo es dann um die Vergangenheit von Yewen Jer, also unserer eigentlichen Protagonistin hier, geht. Und war aber tatsächlich von Liu Shishin tatsächlich als Beginn gedacht. Aber man hat halt Angst, dass, wenn man quasi ein Kapitel, was sehr brutal die Kulturrevolution und in einem nicht positiven Licht beschreibt, dass man dann an der chinesischen Zensur scheitert, weil es anscheinend so ist, dass die chinesische Zensur mehr oder weniger nur den Anfang von Büchern liest, und wenn man quasi Kritik an dem System oder an der Geschichte weiter hinten versteckt, dann kommt man einfacher durch die chinesische Zensur. Deswegen hat man das nicht an den Anfang gepackt. Aber der Übersetzer dieses Buches ins Englische, Ken Liu, hat das dann tatsächlich wieder an den Anfang gepackt, weil er meinte, das passt da besser hin, hat dann Liu Shishan gefragt, ob er das machen soll, und Liu Shishan meinte dann: Ja, genau so hatte ich das eigentlich geplant, aber ich hatte halt Angst vor der chinesischen Zensur. Also es war nicht am Anfang, das Kapitel war nicht am Anfang, aber sollte am Anfang sein, und das erkennt man halt in dieser Diskussion über den Urknall und was vor dem Urknall war, weil das ist am Anfang dieses Buches, und am Ende der drei Bücher kommen wir dann nochmal drauf zurück, und das finde ich ganz spannend. Also wenn ihr euch dieses Zitat merkt oder diesen Austausch zwischen der Studentin und Ye Jitai, was vor dem Urknall war, dann ja, dann werden wir vielleicht in 200 Jahren, wenn ich mal mit den drei Büchern kapitelweise durch bin, nochmal drauf zurückkommen. Also das finde ich sehr spannend. Hier wird sehr viel angelegt. Hier wird einerseits klar die Motivation aus dieser Traumatisierung für Yewen Jer angelegt. Und hier werden auch ein paar physikalische Theorien besprochen, die vielleicht im Verlauf des Buches noch wichtig werden könnten. Und mehr, glaube ich, möchte ich gar nicht zu diesem Kapitel sagen. Ich habe natürlich sehr viel verkürzt, was quasi die chinesische Kulturrevolution angeht. Man kann vielleicht noch sagen, dass also ein paar Zahlen aus der Zeit, also von den 171 hochrangigen Mitgliedern der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, ich weiß jetzt nicht, ob das die Uni ist, die auch hier in dem Buch besprochen wird, aber von den 171 Mitgliedern wurden 131 verurteilt, und von allen Mitgliedern, also nicht nur von den hochrangigen, wurden 229 Mitglieder hingerichtet. Es gibt wirklich eine ganze Reihe von sehr bekannten chinesischen Intellektuellen, ÜbersetzerInnen, ForscherInnen, Natur- wie Geisteswissenschaften, die entweder ermordet wurden oder Selbstmord begangen haben. 1971 wurden von den 4000 Angestellten des chinesischen Zentrums für Nuklearforschung 310 so verprügelt, dass sie permanent eine Behinderung dadurch hatten, 40 begangen Suizid und 5 wurden hingerichtet. Also wir sehen hier, es wurden weniger Leute aktiv hingerichtet von den Roten Garden der Kulturrevolution als oder von der generell der Kulturrevolution, als dann aus Angst vor einer Verurteilung Selbstmord begangen haben. Also das Problem des Selbstmordes war fast noch größer als das der tatsächlichen Hinrichtung. Und was die heutige Einstellung Chinas oder der chinesischen offiziellen Leitlinie zur Kulturrevolution angeht, das ist gar nicht so einfach genau zu sagen. Also es gab 1981 eine Resolution zu bestimmten Fragen zur Geschichte unserer Partei seit der Gründung der Volksrepublik China, wo explizit das Thema der Kulturrevolution und dessen Vermächtnis sozusagen angegangen wurde. Und dort wurde festgelegt, dass die Kulturrevolution ein Fehler war und dass die Schuld bei Mao liegt. Es wirkt so ein bisschen wie so eine Art Entstalinisierung. Also man entfernt sich quasi von der brutalen Zeit und den Verfehlungen der damaligen Führer. Also wir haben hier auch eine Form der Entstalinisierung, aber quasi die Schuld Mao wird so ein bisschen aufgeweicht dadurch, dass man sagt, ja, der wurde halt manipuliert von diesen Konterrevolutionären Lin Biao und Jiang Qing, also auch Führern des Kommunismus in China zu dieser Zeit. Und es wurde auch ganz klar eine Trennung von Maos persönlichen Verfehlungen und der Richtigkeit seiner Theorien angegangen. Also die offizielle Ideologie in China, also was wir im Westen als Maoismus beschreiben würden, heißt dort Maos Gedanken oder quasi die Leitung durch Maos Gedanken. Und die Maos Gedanken wurde dann in dieser Resolution festgehalten, gehen sogar gegen die Kulturrevolution. Also obwohl Mao für die Kulturrevolution verantwortlich war, ist quasi die Theorie, die er aufgestellt hat, trotzdem noch richtig und geht auch gegen die Kulturrevolution. Also wir haben hier so ein kleines Paradoxon, was man nur auflösen kann, wenn man Propaganda machen möchte. Und es gibt dann auch noch einen sehr bekannten Ausspruch von Deng Xiaoping, dem damaligen Leiter oder Anführer der Volksrepublik China, also in den frühen 80ern, der meinte, Mao war zu 70% gut und zu 30% schlecht und damit hat sich die Geschichte also so ein bisschen, ja, also das meiste von Mao war gut und diese Kulturrevolution und was Mao da gemacht hat, ja gut, das war halt nicht so geil, aber die Theorie, die er aufgestellt hat, die hat immer noch seine Richtigkeit. Und in der Post-Mao-Zeit wurde dann auch sogenannte Narbenliteratur gefördert, also Literatur, die quasi die persönlichen Erlebnisse der Kulturrevolution teilweise auch negativ verhandelt. Also so eine Art, in Deutschland gibt es ja diese Bombenliteratur oder Trümmerliteratur, wo dann quasi diese Zeit von Literaten der Zeit verarbeitet wird. Und das gibt es auch zur Kulturrevolution und das wurde auch von offizieller Seite gefördert. Also es gibt durchaus schon kritische Literatur, die offiziell quasi anerkannt ist zur Kulturrevolution. Und es gab sogar einen Vorfall 1985, wo ein Fabrikarbeiter ein Plakat in seiner Fabrik aufgehangen hat, wo er sich quasi für die Kulturrevolution ausspricht und sagt, ja, die Kulturrevolution war im Grunde gut. Und der wurde tatsächlich zu 10 Jahren Haft verurteilt und verstarb dann auch unter mysteriösen Umständen in der Haft. Also es wird hier auch gegen Leute vorgegangen, die ein ja, positiv an die Kulturrevolution erinnern. Und ja, man hatte ein sehr ambivalentes Verhältnis, wo man einerseits sagt, okay, es war offensichtlich nicht geil, weil sehr, sehr viele Leute gestorben sind und auch wirtschaftlich und wissenschaftlich das China weit zurückgeworfen hat. Aber andererseits möchte man auch keine offizielle Auseinandersetzung damit haben. Also bis heute ist quasi die offizielle Forschung zur Kulturrevolution in China extrem schwer, weil die chinesische Regierung da sehr viel abblockt. Und das als Zeichen genommen wird, dass einfach die chinesische kommunistische Partei sich immer noch als Nachfolger von Mao sieht, also quasi immer noch in dessen Linie denkt, obwohl man ja die Politik sehr stark verändert hat. Also China ist ja bei weitem kein strikt kommunistisches Land mehr. Aber man sieht sich immer noch als Erben dieser Zeit und hat halt Angst, wenn man quasi jetzt eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte zulässt, dass dadurch die eigene Machtposition geschwächt wird. Auch wenn es diese Narbenliteratur gibt, die sich kritisch mit der Kulturrevolution auseinandersetzt und deswegen es wahrscheinlich bei der chinesischen Zensur es nicht wahrscheinlich ist, dass es zu 100% abgeblockt wird, dieses Kapitel von Drei-Körper-Problem, hatte dann war dann doch die Entscheidung von Leo Shishan, dass er dieses Kapitel nicht an den Anfang des Buches packt, weil er halt einfach Angst hatte, dass er von der Zensur dort abgeblockt wird. Also ein sehr spannendes, ambivalentes Verhältnis, was China zur Kulturrevolution hat. Ich kann da nur quasi extrapolieren von dem, was ich über das Verhältnis von Russland zur Sowjetunion kenne, was ähnlich ambivalent ist. Also zum Beispiel war ja 2017 oder 2018 waren ja 100 Jahre Oktoberrevolution und das wurde in Russland einfach schlichtweg ignoriert. Also in Deutschland hatten wir dann im November, als dann quasi der 100. Jahrestag tatsächlich kam, waren ja alle Titelseiten voll mit Lenin, Stalin, Kulturrevolution, Oktoberrevolution und in Russland war da nichts in den Zeitungen. Da waren zwar Feierlichkeiten, die bezogen sich aber offiziell auf andere Begebenheiten, zum Beispiel die Verteidigung Moskaus vor den Nazis und was weiß ich. Und weil man einerseits ein sehr ambivalentes Verhältnis in Russland hat, weil man ja sehr eng mit der orthodoxen Kirche verbündet ist und die ja offiziell die unterdrückt wurde während der Sowjetunion, aber man natürlich auch sich immer noch sehr gerne in der Tradition von Stalin sieht. Also Putin sieht sich vor allem gerne in der Tradition von Stalin und Stalin ist tatsächlich auch einer der beliebtesten historischen Persönlichkeiten in Russland. Da gibt es regelmäßige Umfragen, die das belegen. Und man hat einfach keine offizielle Meinung oder sagt jetzt nicht, Sowjetunion geil oder Sowjetunion schlecht, weil es so viele unterschiedliche einfach Aspekte da gibt. Also was man in der Kulturrevolution zum Beispiel auch erkennen kann, ist, dass obwohl es eine sehr brutale und schwierige Zeit vor allem in den Städten war, dass sich aber die Situation auf dem Land dafür verbessert hat. Also gerade der Zugang zu Bildung, zu grundlegender Bildung, zu ärztlicher Versorgung hatte sich während der Kulturrevolution und auch durch Bestrebungen der Roten Garden sehr verbessert. Also man hatte dann zum Beispiel barfüßigen Ärzte, die in die Dörfer reingingen und zum Beispiel die Bauern so eine grundlegende informelle medizinische Ausbildung gaben, wie sie sich selbst versorgen können oder auch generell der Zugang zu, so einer Art Grundschule oder Grundbildung wurde einfach auf dem Land verbessert. Und das ist halt ein positiver Aspekt der Kulturrevolution, der gerade von vielen Leuten, die heute in den chinesischen ländlichen Regionen leben, immer noch quasi anerkannt wird. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, Kulturrevolution, ein zu 100% schlechtes Ereignis, klar, es war ein brutaler Massenmord, das kann man wohl nicht von der Hand weisen, aber ich finde, es ist wichtig, immer quasi alle Aspekte solcher geschichtlichen Begebenheiten anzuerkennen und auch zu verstehen, warum manche Leute vielleicht eher ein positives Bild auf die Zeit haben oder auch noch nicht mal das, sondern vielleicht auch zu erkennen, dass wenn wir im Westen von der Kulturrevolution reden, zwar ein eher negatives Bild haben, aber dann doch immer anzuerkennen, dass andere Leute in anderen Teilen der Welt vielleicht ein anderes Bild auf geschichtliche Begebenheiten haben. Und ich finde, unter diesem Aspekt sollte man vielleicht auch dieses Buch lesen. Und deswegen finde ich abseits von den Science-Fiction-Aspekten dieses Buch sehr spannend, weil es auch einen Einblick in chinesische Lebensrealität gibt von einem chinesischen Autor, der einerseits über chinesische Geschichte, aber auch über eine mögliche chinesische Zukunft schreibt und dabei ein ganz anderes Mindset hat, als es ein westlicher Autor je haben kann. Und das finde ich extrem spannend und da hoffe ich, dass wir da auch noch weiter drauf eingehen können. Und ich glaube, wir belassen es jetzt zu diesem Kapitel. Aber es soll natürlich auch nicht quasi euch davon abhalten, Feedback zu dieser Folge, zu diesen Themen, die ich angesprochen habe, zu diesem Kapitel zu geben. Wie ich schon in der Nullnummer gesagt habe, ist es auch nicht ausgeschlossen, dass wir vielleicht nochmal über bestimmte Kapitel reden werden, wenn sich Leute vielleicht finden, die sagen, ich bin Experte der chinesischen Kulturrevolution, hier ist meine Doktorarbeit, also vielleicht nicht ganz so hoch, aber wenn Leute sagen, ich kenne mich extrem gut aus mit der chinesischen Kulturrevolution, dass wir vielleicht nochmal eine Folge drüber machen. Wie gesagt, das ist hier ein sehr offenes Format und ich möchte es als offenes Format gestalten. Aber die nächste Folge wird dann über das nächste Kapitel gehen, Kapitel 2, der stumme Frühling. Wir haben hier wieder eine Ortsangabe und eine Zeitangabe, die ich euch noch mit auf den Weg geben möchte. Das heißt, 2 Jahre später, im großen Hingang-Gebirge im äußersten Nordosten der inneren Mongolei, dem nördlichsten Punkt Chinas. Und dort treffen wir uns dann in der zweiten Folge wieder.